HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Und siehe, eine Tür ward aufgetan im Himmel. Und die Stimme, die ich hörte, sprach: Steig herauf, ich will dir zeigen, was am Ende der Welt geschehen soll. Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen. Und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und Karneol. Und über dem Thron wölbte sich ein Regenbogen, der wie ein Smaragd aussah. Und um den Thron waren 24 Älteste mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. 7 Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron, die Geister Gottes. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinem Knecht Johannes kundgetan.
So beginnt die Offenbarung des Johannes im Neuen Testament, die vermutlich um das Jahr 90 aufgeschrieben wurde. Der Prophet Johannes erhält darin Einblicke ins Himmelreich. Er sieht fantastische Landschaften, göttliche Heerscharen, herumirrende Seelen. Und er erfährt, dass den Menschen das jüngste Gericht bevorsteht. Seine Ich-Erzählung verbindet astrologische und altorientalische Bilder mit der christlichen Botschaft. Wer an den auferstandenen Jesus glaubt, darf hoffen, einmal mit ihm im Himmel zu wohnen. Ein Trost und eine Bestätigung für die frühen Christen in Zeiten der Verfolgung.
Der Himmel war ja schon seit jeher ein Bild von Sehnsuchtsvorstellung, ein zukünftiges Paradies. Dabei wurde das Diesseits, das Jammertal der Erde, als etwas Mühseliges, als etwas Belastendes, etwas Trauriges dargestellt. Und man hoffte, später einmal in einem tollen Gefährt vielleicht aufgenommen werden in höhere Regionen. Das Hellblau des Himmels ist ja auch so eine sinnliche Anmutung dessen, dass es dort einmal angenehm, sehr friedlich, wohlriechend und wohlklingend zugehen wird. Also im Grunde eine Projektionsfläche für ein besseres Morgen.
Michael Utsch ist Religionspsychologe bei der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin. Er geht davon aus, dass die Himmelfahrtslegenden die Bedürfnisse der Gläubigen spiegeln. Tatsächlich ähneln sich die Bilder in vielen Religionen, bis hin zu der Frage, wie der Mensch überhaupt in den Himmel gelangt.
Man muss natürlich diese große Kluft zwischen dem mühevollen Alltag hier unten und der ganz weit entfernten überirdischen Welt überbrücken. Und ein weit verbreitetes Gefährt dafür ist eben ein Wagen mit 4 Rädern oder wo vielleicht dann auch Engel tragen, helfen oder irgendwelche Feuerblitze als Antrieb zur Verfügung stehen. Ich brauche ein Gefährt, ich brauche eine Möglichkeit, in diesen anderen Zustand transformiert zu werden.
Denn menschliche und göttliche, reale und ideale Welten sind weit voneinander entfernt, sagt Johann Haffner, Katholik und Professor für Religionswissenschaft an der Universität Potsdam.
Religionen bestehen geradezu darin, dass sie einen sakralen Bereich vom irdischen Bereich klar unterscheiden. Ohne diese Differenz des unerreichbar Himmlischen und des hiesigen, diesseitigen, hätten die ganzen Riten gar keinen Sinn. Und gleichzeitig versuchen die Religionen, diese Grenze immer wieder zu überwinden.
Insofern ist das Motiv der Reise und des großen Abstands auch ganz wichtig. Denn um diesen idealen Ort zu erreichen, das kann nicht um die Ecke sein, sondern das ist eine Anstrengung, das ist qualitativ ein absolut anderer Zustand. Insofern ist die große Distanz wesentlich dafür.
Ein Urmuster der Himmelfahrt bietet der altägyptische Sonnengott Re. Er selbst ist die Sonne, die jeden Morgen mit einer Barke aus der Unterwelt ans Firmament reist, um die Welt zu erleuchten. Auch die griechischen Götter des Olymp lebten im Himmel. und Menschen konnten als Halbgötter zu ihnen aufsteigen. Manche Himmelfahrer hatten Flügel oder wurden von einem Löwen, einem Adler, einem Pferd getragen. Warum führt die Reise aber immer von unten nach oben und nicht etwa hinter den Horizont?
Um die Erdanziehungskraft, die Schwere des eigenen Körpergewichts und die sorgenvolle Schwere der Alltagsmühen zu überwinden. Also wenn ich fliegen kann, wenn ich die Schwere der Glieder überwinden kann, zieht mich der Geist und die Fantasie nach oben. Deswegen gibt es keinen anderen Ort für den Himmel als oben über den Wolken.
Herr, mein Gott, wie groß bist du? Du hüllst dich in Licht wie in ein Kleid. Du spannst den Himmel aus wie ein Zelt. Du nimmst dir die Wolken zum Wagen. Du fährst einher auf den Flügeln des Sturmes. Du machst dir die Winde zu Boten und lodernde Feuer zu deinen Dienern.
Zu allen Zeiten beschäftigte das Jenseits die Fantasie der Menschen. Wie mochte es dort aussehen? Nur wenige Auserwählte, so die religiösen Überlieferungen, konnten tatsächlich davon berichten. Kultur- und epochenübergreifend versuchten Menschen auch, sich durch Rauschmittel, Tänze und Gesang in Trance zu versetzen, um wenigstens eine Ahnung zu erhaschen, kurzzeitig ein göttliches Wohlgefühl zu erlangen. Johann Haffner unterscheidet zwischen kleinen und großen Himmelfahrten, zwischen kurzen Himmelsblicken und Reisen ohne Wiederkehr.
Also der Blick kann getan werden in der Ekstase oder im Traum oder auch bewusst. Da haben wir alle möglichen Berichte in der Bibel. Jesaja, Stephanus, Paulus sind Figuren, von denen solche Himmelsblicke berichtet werden. Und davon zu unterscheiden sind jetzt Himmelfahrten von Personen, die endgültig in das himmlische Reich entzogen werden. Die bekannteste ist Henoch.
Henoch gehört zu den Gerechten, den besonders Gottesfürchtigen. Sie sind in Judentum, Christentum und Islam auserwählt, Gott besonders nahe zu sein. Einer von ihnen ist der wichtigste Prophet des Judentums, der Wanderprediger Elias. Etwa um 800 vor Christus ermahnte er die Israeliten, Jahwe die Treue zu halten und den Baalskult abzulehnen. In einem öffentlichen Wettstreit mit den Baalspropheten fordern beide Parteien ihren Gott heraus, ein Zeichen zu setzen. Allein Jahwe, der Gott des Elias, gibt sich durch ein Feuerzeichen zu erkennen. Kurz darauf wird Elias selbst durch Feuerzeichen in den Himmel geholt. Im zweiten Buch der Könige wird geschildert, wie er mit seinem Nachfolger Elisa am Ufer des Jordan entlang geht.
Und als sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen, die schieden die beiden voneinander. Und Elias fuhr im Wetter gen Himmel. Elisa aber sah es und schrie, mein Vater, du Wagen Israels und sein Gespann, und sah ihn nicht mehr.
Die Himmelfahrt Elias wird in der Bibel ganz breit ausgemalt, weil er in einem Feuerwagen nach oben fuhr und vor den Augen, also vom Publikum sozusagen, spektakulär entschwand. Und nur sein Mantel, sein Zeichen der Autorität zurückbleibt, das dann weitergegeben wird an andere Propheten.
Staffelübergabe im Diesseits sozusagen. Aber auch im Jenseits sind die biblischen Vorgänger schon da. Wenn Jesus nach seiner Himmelfahrt vor Gott tritt, werden die Himmelfahrer des Alten Testaments, Henoch und Elias, ihn schon erwarten. Und auch Mohammed trifft auf seiner Himmelsreise viele, die vor ihm aufgestiegen waren. Moses, Abraham, Jesus. Zwischen Himmel und Erde gibt es ein Auf und Ab. Berge dienen dabei als Begegnungsstätte.
Also Gott ist nicht allein im Himmel, sondern er wird vorgestellt, dass er mit den Gerechten oder denen, die er zu sich direkt aufgenommen hat, Zwiesprache hält oder sich berät. Dazu gehören dann auch die sogenannten Göttersöhne, die Engel, aber eben auch die zum Himmel gefahrenen gerechten Menschen.
Ein himmlischer Hofstaat umgibt Gott in den monotheistischen Religionen. Eine Gruppe ist besonders für die Himmelfahrer wichtig, die Erzengel. Aus einem jüdischen Gute-Nacht-Gebet.
Im Namen Gottes soll Michael, der Schutz Gottes, zu meiner Rechten sein. Gabriel, die Macht Gottes, zu meiner linken Seite. Vor mir Uriel, das Licht Gottes. Hinter mir Raphael, der Heiler Gottes. Und über meinem Kopf Gott selbst.
Ausgestattet mit Flügeln, Zepter oder Schwert, kämpfen die Erzengel für die Sache Gottes, als Boten zwischen Himmel und Erde. Sie schützen und begleiten die Menschen und manchmal bereiten sie sie auf eine Verheißung oder Gottesbegegnung vor. Eine besondere Vorbild- und Mittlerfunktion haben Engel im Islam. Sie sind rein und nicht von Trieben und Egoismus geprägt wie die Menschen, erklärt der Berliner Imam Osman Örs.
Ihre Beschaffenheit wird im Koran berichtet, dass sie aus dem sogenannten Nur geschaffen sind. Und Nur kann man übersetzen als ein göttliches Licht. Das heißt, ihr wahres Wesen, ihre wahre Natur ist göttliches Licht und fern unserer materiellen Welt eigentlich. Aber gleichzeitig können sie in unsere materielle Welt auch einfließen und in unserer Welt auch in Menschengestalt unter anderem in Erscheinung treten.
Ein Engel ist es auch, der den Propheten Mohammed auf seine Mission vorbereitet. So überbrachte der Erzengel Gabriel ihm die erste Offenbarung in der sogenannten Nacht der Bestimmung, arabisch Leilat al-Qadr. Es war der Auftrag, fortan die offenbarten Worte Gottes vorzutragen und weiter zu verbreiten. Eine Aufgabe, die Mohammed, wie vielen Propheten vor ihm, zunächst Angst machte.
Überwältigt von der Erscheinung des Engels, als auch den Versen, begab sich der Prophet dann auch angsterfüllt nach Hause zu seiner Frau und bat sie, ihn zuzudecken. Diese Berufung und diese Verantwortung, also er war überwältigt und erschüttert davon und war sich nicht ganz im Klaren erstmal, ob das wirklich also etwas Göttliches war oder vielleicht etwas Teuflisches. Aber seine Frau Khadija, die ist seine erste Frau, sie beruhigte ihn und bestärkte ihn und bestätigte ihn. Und auch ihr Cousin Waraka, ein Christ, bestätigte ihn dann nochmal, dass dies eine göttliche Erscheinung gewesen sei.
So ist Mohammed einige Zeit später auch bereit, sich auf eine Himmelsreise zu begeben, die sogenannte Nachtreise. Anknüpfend an Sure 17 des Koran wurde die Geschichte von Islamgelehrten in verschiedenen Versionen überliefert. Im Mittelpunkt steht die Reise auf einem geflügelten Pferd, dem Burak, von der Kaaba in Mekka zum Tempel in Jerusalem. Zeitpunkt vor etwa 1500 Jahren. Die Erzählung des Abdallah ibn Mas'ud beginnt so.
Man brachte Mohammed den Burak. Das ist das Tier, welches schon Propheten vor ihm getragen hat und welches seine Hufe so weit setzt, wie sein Auge reicht, und setzte ihn darauf. Dann zog sein Gefährte Gabriel mit ihm los, und er sah die Wunderzeichen zwischen Himmel und Erde, bis er zum heiligen Tempel in Jerusalem kam. Dort fand er Abraham, Mose und Jesus, inmitten einer Schar von Propheten, die für ihn zusammengebracht worden war, und verrichtete das Gebet mit ihnen.
Eine Art Initiationsritus für den künftigen Propheten des Islam. Danach seien Mohammed und Gabriel auf einer Leiter bis ans erste Himmelstor hinaufgestiegen. Durch sieben Himmel musste Mohammed gehen, wobei er weitere biblische Figuren traf, etwa Adam, Aaron, Josef oder Henoch. Schließlich trat er vor Gott und handelte mit ihm aus, dass Muslime 5-mal am Tag beten sollen. Religionsgeschichtlich legitimiert Mohammeds Himmelfahrt den Islam als jüngste monotheistische Religion in der Tradition von Judentum und Christentum. Seine nächtliche Reise, arabisch Leilat al-Miraj, wird in der Volkskunst reich ausgeschmückt und als hoher Feiertag begangen. Manche Islamgelehrte verstanden sie aber immer schon als ein symbolisches Geschehen, das eine intensive Glaubenserfahrung beschreibt. Auch im Christentum gilt die Himmelfahrt Jesu als Beleg für zentrale Glaubensaussagen. Jesus sei Gottes Sohn, der die Menschen von Leid und Sünde erlöst habe. Beim letzten Treffen mit den Jüngern kündigt er seine Wiederkehr beim jüngsten Gericht an und ihre Taufe durch den Heiligen Geist.
Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken.
So heißt es knapp in der Apostelgeschichte. Der Evangelist Markus ergänzt, Jesus habe zur Rechten Gottes im Himmel Platz genommen. Was dann dort geschah, ist in der Bibel nicht belegt. Doch zahlreiche Gemälde in Kirchen schmücken den himmlischen Kosmos vor und nach Jesu Tod in bunten Farben aus und umgehen dabei das biblische Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen, erklärt der Religionspsychologe Michael Utsch.
Aus religionspsychologischer Sicht ist das eine Hilfskonstruktion, denn ganz eindeutig gibt es ja das Bilderverbot. Und wir wissen ja auch, dass Gott eine Dimension ist, die unser Denken übersteigt, die unsere Vorstellungskraft übersteigt. Auf der anderen Seite brauchen wir, wenn wir zum Beispiel ein Gebet formulieren, die Vorstellung eines Gegenübers.
Das Material dafür lieferte unter anderem der Prophet Henoch, der frühe Himmelfahrer aus dem ersten Buch Mose. Nach ihm sind mehrere weit verbreitete Schriften benannt, die zwischen 300 vor und 60 nach Christus zusammengetragen wurden, vermutlich von mehreren Verfassern.
Ich sah die Söhne der Engel auf Feuerflammen treten. Ihre Kleider waren weiß und ihr Gewand und Antlitz leuchteten wie Schnee. Und mit ihnen kam der Betagte, sein Haupt war weiß und rein wie Wolle, und sein Gewand unbeschreibbar. Da fiel ich auf mein Angesicht. Mein ganzer Leib schmolz zusammen und mein Geist verwandelte sich. Ich schrie mit lauter Stimme und segnete, pries und erhob ihn. Er kam zu mir, grüßte mich mit seiner Stimme und sprach zu mir, du bist der Mannessohn, der zur Gerechtigkeit geboren wird.
Henoch und andere nicht-biblische Verfasser, die eine Endzeit erwarteten, schilderten aber auch grausame Visionen von Hölle und Fegefeuer. Viele bildstarke Texte sind später nicht in die Bibel aufgenommen worden, wohl auch deshalb, weil sie als Fantasiegebilde erkannt wurden.
Als Kinder haben wir unter anderem ein Kindergebet gesprochen. Mein Vater ist ja noch im Krieg gefallen, da war ich 2 Jahre alt. Und dann haben wir immer gebetet, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich, und jetzt kommt ja eigentlich, in den Himmel kommen. Aber wir haben immer eingefügt, dass ich zu dir und unserem Väti in den Himmel komme. Und das hat irgendwie den Himmel ein bisschen näher rangeholt, ein bisschen vertrauter gemacht. Denn da war ja unser Vater. Und wenn der da ist und Gott auch da ist, dann ist eigentlich alles gut.
Hartmut Walsdorf ist pensionierter Pfarrer und noch oft als Seelsorger und Prediger unterwegs. Er weiß, wie wichtig für viele die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod ist, die eigene persönliche Himmelfahrt und die der geliebten Verstorbenen.
Dieser Aspekt des Wiedersehens, der spielt bei vielen frommen Menschen eine ganz, ganz große, tröstliche und beruhigende Rolle. Ja, dass sie sagen, wir verabschieden uns zwar von einem lieben Menschen, der gestorben ist, aber wir sind sicher, wir werden ihn wiedersehen. Deswegen auch dieses Kindergebet, das so auf eine sehr naive Weise, aber doch irgendwas transportiert hat, was sich dann in mein Herz gesenkt hat und irgendwie da seinen Platz behalten hat.
Die Himmelfahrt überspringt sozusagen die tödliche Gefahr, die am Ende unseres Lebens wartet. Und die große Frage dann ist, bleibe ich mit meiner ganzen Seele, mit meinem Körper, mit meiner Information, mit meiner Geschichte hier in der irdischen Welt, nachdem ich gestorben bin, oder geht es irgendwie über? So, der Tod ist eine schmerzhafte, von allen Kulturen als große Unterbrechung empfundene Spaltung meiner Geschichte. Und dann sind die Geschichten, die sagen, es ist möglich, wenigstens für einige in der Geschichte, direkt aus dem irdischen Leben in den himmlischen Bereich zu kommen, ohne die Todesgrenze überschreiten zu müssen, besonders attraktiv.
Nach einer Umfrage des EMNIT-Instituts in Deutschland 2016 glaubt etwa die Hälfte aller Menschen über 60 an ein irgendwie geartetes Weiterleben nach dem Tod. Unter jungen Menschen sind es sogar 2/3.
Worauf sollen sie sonst hoffen? Es ist ja die einzige Hoffnung, die sozusagen über die Grenze, der wir alle entgegenleben, wirksam und wirklich hinausführt. Und ob wir das dann Himmel nennen oder Ewigkeit, das sind für mich auch 2 Begriffe, die durchaus große Schnittmengen haben, weil es ja alles nur Hilfskonstruktionen sind.
Pfarrer Hartmut Waldstoff erlebt, dass vor allem kranke Menschen darauf angewiesen sind.
Ich denke, man muss berücksichtigen, dass doch sehr, sehr viele Menschen, eigentlich die allermeisten, nicht friedlich und gesund im Bett sterben zu Hause, sondern eben doch vorher eine mehr oder weniger intensive Leidens- und Sterbenszeit haben. Und dann geht die Hoffnung natürlich auf eine Erlösung, auf ein Loskommen von diesem Letzten. Und das macht den Menschen möglich zu gehen, ganz genau, ja. Es macht es ihnen zumindest leichter.
Der Physiker und Sterbeforscher Markolf H. Niems hat versucht, Seelenerfahrungen am Lebensende und moderne Physik zusammenzuführen. Er hält die Nahtoderlebnisse vieler Menschen für erklärbar, wenn sie von einem glücklichen Gefühl in einem Lichttunnel sprechen, von der Begegnung mit Angehörigen, unter einer Annahme. Diese Wahrnehmungen beruhen auf neurobiologischen Prozessen und physikalischen Vorgängen im Rahmen der Quantenphysik. Könnte es also sein, dass die Himmels- und Paradiesvorstellungen vieler Religionen einen begründeten Kern haben? Und aus einer archaischen Erfahrung einzelner Menschen am Tor zum Jenseits stammen? Der gläubige Christ Markolf H. Niems vermutet das. Ein dauerhaftes, dem Erdenleben vergleichbares Dasein nach dem physischen Tod nimmt aber auch er nicht an. Allerdings, Wissen, Erfahrungen und Liebe der Menschen könnten im Kosmos aufgehoben sein. Denn die ganze Schöpfung atme Liebe und Licht.
Es ist eine Gegenwelt und wir sind im Grunde genommen berufen, bevollmächtigt sogar von Jesus, dass wir an dem Bau dieser Gegenwelt, wird ja auch manchmal das Reich Gottes genannt, dass wir da mitarbeiten. Und das finde ich auch schön und das zeigt auch wieder die Nähe zum Himmel, dass Jesus sagt, seht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Da bleibt ja in der Schwebe, ob damit nur gemeint ist, dass wir ja irgendwann sterben und dann in den Himmel kommen oder ob gemeint ist, nee, der Himmel kommt auch ein Stück weit zu uns runter auf die Erde mit eurer Hilfe.
Den Himmel auf Erden sollen Christen mitgestalten. Den Idealzustand, der nur im Jenseits zu Hause scheint, im Diesseits einrichten. Einen neuen Himmel und eine neue Erde, verheißt schon die Offenbarung des Johannes. Dann werden Himmelfahrten keine Sehnsuchtsreisen mehr sein. Der Erste, der gen Himmel fuhr, Henoch, lässt Gott dort oben sagen:
In jenen Tagen werde ich die himmlischen Vorratskammern des Segens öffnen, um sie auf die Erde, auf das Werk und die Arbeit der Menschenkinder herabkommen zu lassen. Und dann werden Heil und Recht alle Tage der Welt und alle Geschlechter der Menschen hindurch sich paaren.